Sacharja 6. Und ich hob wiederum meine Augen auf und sah, und siehe, vier Wagen kamen hervor zwischen zwei Bergen, und die Berge waren Berge von Erz. An dem ersten Wagen waren rote Rosse, an dem zweiten schwarze, an dem dritten Wagen weiße Rosse und an dem vierten scheckige, starke Rosse. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was sind diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, diese sind die vier Winde des Himmels. Ruach ist das hebräische Wort. Geister lässt sich das ebenfalls übersetzen. Also vier Winde oder vier Geister des Himmels, welche ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. An welchen die schwarzen Rosse sind, die ziehen aus nach dem Land des Nordens und die weißen ziehen aus hinter ihnen her. Und die Scheckigen ziehen aus nach dem Land des Südens und die Starken ziehen aus und trachten hinzugehen, die Erde zu durchziehen. Und er sprach, geht, durchzieht die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mir und redete zu mir und sprach, siehe, diejenigen, welche nach dem Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des Nordens. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also, nimm von den Weggeführten, von Kaldai und von Tobia und von Jedaja und geh du an selbigen Tag, geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind. Ja, nimm Silber und Gold und mache eine Krone. Und setze sie auf das Haupt Josias, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und spricht zu ihm und sage, so spricht der Herr der Herrscher und sagt, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Herrlichkeit tragen, und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Chelem und Tobia und Jedaja und der Güte des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein in dem Tempel des Herrn. Und Entfernte werden kommen und am Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Und dieses wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme des Herrn eures Gottes hören werdet. Ein Kapitel mit zwei inhaltlich stark voneinander getrennten Inhalten und auch prophetischen Begebenheiten, die ich üblicherweise auch getrennt auslegen würde. Ich habe mich entschieden, das heute in dieser Kapitelabfolge zu tun und werde deswegen nicht bis zur letzten Feinheit das vertiefen können, sondern auf die Eckpunkte eingehen. Zuerst ist etwas deutlich, was prophetische, ich nenne das mal prophetische Kontinuität. Prophetische Kontinuität ist zunächst gekennzeichnet durch unterschiedliche Formen der Wahrnehmung. Wir haben das ja in den vergangenen Kapiteln schon festgestellt, dass Gott auf verschiedene Weise redet, so wie das in Hebräer 1 heißt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise jemals geredet hat, durch die Propheten. Prophetisches Reden oder prophetische Wahrnehmung erfolgt also auf unterschiedliche oder vielfältige Weise. Das ist deswegen so wichtig, weil viele Leute denken, Gott redet nur durch sein Wort. Andere denken, Gott redet nur durch Träume und Visionen. Oder man meint, man muss sich auf irgendeinen Stereotyp des Redens Gottes festlegen, weil man das vielleicht einmal so erfahren hat. Gerade bei Sacharja können wir sehen, wie unterschiedlich Gott dessen prophetische Wahrnehmung benutzt. Und zwei Unterschieden begegnen wir heute. Welche sind das? Drei sogar. Vision. Zweitens. Reden mit dem Engel. Drittens. Genau, das Wort des Herrn. Bei der Vision begegnet uns das Wort wiederum. Ihr erinnert euch, voriges Mal habe ich schon auf diesen Unterschied zwischen Augen aufheben und sehen hingewiesen. Diese beiden verschiedenen hebräischen Worte, wir sagen umgangssprachlich, entweder ich habe es gesehen oder ich habe dorthin geguckt. Da hat man diese besondere Ausdrucksform, ich hob meine Augen auf, als ich habe hingeguckt und gesehen. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Bei vielen Menschen ist das verwischt. Und ich möchte Wert darauf legen, dass wir so präzise darauf achten, dass wir aufmerksam hinschauen und zweitens das, was wir wahrnehmen, dann auch davon trennen. Es gibt endlos viele falsche Zeugenaussagen bei Unfällen. Ja, ich habe das gesehen. Dabei hat man mal was gehört oder man hat knallen hören und hat dann hingeguckt. Man kann und hat sich dann ausgemalt, wie denn der Unfall passiert sein könnte oder muss. Ja, es gibt richtig Unterweisung, also in der Kriminalistik ist, ich sag mal, ein Block, den ein Kriminalist zu lernen hat, Verfälschung von Zeugenaussagen. Das passiert bei vielen Menschen unbewusst. Beim Propheten darf das nicht passieren. Der muss genau wahrnehmen, und zwar sowohl wie er sieht, als auch was er sieht. Und da ist dieses, ich hob wiederum meine Augen auf. Das bedeutet, die Kontinuität der prophetischen Wahrnehmung wird auch vom Propheten gesteuert. Wenn einer sagt, oh, ist jetzt genug, ich bin müde. Denn das ist ja nachts passiert. Des Nachts haben wir vorne weggelesen. Da gibt es garantiert Leute, die drehen sich und sagen, ach, jetzt habe ich so schlecht geschlafen, jetzt wird es aber Zeit, dass ich wieder mal pennen kann. Bei den Propheten lesen wir wiederum, und das ist schon, ich habe das nicht mitgezählt, das 7. Mal, glaube ich, oder ja, wo Gott ihm was zeigt. In einer Nacht. Das ist viel, rechnen wir damit, dass wenn Gott zu uns geredet hat, er das durchaus noch fortsetzen kann. Oder, ich gehe mal ganz zurück auf praktische Sachen, wenn wir in der Familie oder auf Arbeit eine Anweisung gekriegt haben, denken wir dann, dann sind wir fertig. Oder rechnen wir damit, dass noch ein zweiter und ein dritter und ein vierter und ein fünfter und ein sechster und ein siebter und ein achter Auftrag sein kann? An einem, in einer Abfolge? Das ist wichtig, dass wir mit dieser Aufmerksamkeit und Bereitschaft des Wahrnehmens uns durch unser Leben bewegen. Und das wird trainiert im Natürlichen. Dinge, die im Übernatürlichen sich bewähren, müssen im Natürlichen angelegt sein. Das ist die nüchterne Abfolge. Das Zweite, was auffällt, bei der Kommunikation mit dem Engel, was ist das? Hebräer 5 sagt, dass wir durch die Gewohnheit geübte Sinne haben sollten. Ich merke das, ich lese das einmal und schon, weil meine Sinne geübt sind in der Wahrnehmung des Wortes Gottes, ist das sofort da. Da muss ich nicht eine Dreiviertelstunde Vorbereitung haben oder intensiv nochmals und nochmals und nochmals lesen. Wirklich, wir sollten geübte Sinne haben in der Wahrnehmung dessen, was Gottes Wort sagt. Dazu müssen wir das regelmäßig lesen. Und zwar wirklich mehr regelmäßig als viele. Das nützt wenig, wenn wir stundenlang dann studieren und versuchen, alles nachzuholen. Lieber täglich, meinetwegen täglich 5 Minuten, 10 Minuten. Oder zwischendurch mehrmals am Tag. Dann werden unsere Sinne geübt. Also, was fällt auf bei der Kommunikation mit dem Engel? Es geht von dem Propheten aus. Der ist mutiger geworden. Erinnert euch nicht an die vorherigen. Da wird er gefragt, was siehst du? da hat er eine geistliche Wahrnehmung und Gott braucht noch zusätzlichen Engel, um den Propheten zu trainieren. Dieser Engel begleitet ihn in dieser Nacht, wo Gott zu ihm redet. Und hier merken wir, dass er bei dieser siebten Vision eine große Freimütigkeit gefunden hat. Er sieht, also erstens, er hebt seine Augen wiederum auf und sieht, und was er sieht, lässt er sich erklären. Was sind diese, mein Herr? Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jede Sache, die Gott uns zeigt, sich selbst erklärt. Warum nicht? Bitte? Einmal das. Und zweitens, weil das eine Gesetzmäßigkeit ist, die so sieht, dass kein Wort der Schrift sich selbst auslegt. Wir also immer den Bezug zu anderen Dingen brauchen. Und das ist wiederum das, was uns in dem Buch Hiob gesagt ist, dass es Ausleger gibt. Es gibt Menschen oder in diesem Fall sogar Engel, die Sachen erläutern. Und das ist wichtig. In unserem Glaubensleben sind wir auf Ausleger angewiesen. Wer ist der wichtigste Ausleger? Natürlich, der Geist Gottes, er ist der Ausleger, den Gott gesandt hat. Bitte? Der vom Sohn verheißen ist. Wenn der kommen wird, den ich senden werde, werdet ihr diese Dinge alle verstehen. Eben, die Bibel lesen ist die eine Sache und sie ausgelegt zu kriegen ist das zweite. Das können Menschen sein, das können Engel sein, das kann der Geist Gottes selber sein, der uns das Lebendige bezeugt. Und wenn es Menschen oder Engel sind, dann geht es nur durch den Geist Gottes. Und so ist gleichzeitig mancher Dienst in der Gemeinde mit diesem Auslegenden verbunden. Es ist also eine Funktion auch, wenn jemand in Sprachen redet oder betet, soll jemand sein, der diese Sprache auslegt. Es kann also nicht darum gehen, dass wir nur konsumieren und das einfach auf uns einwirken lassen, sondern, und dann sagen wir, ich habe eigentlich gar nichts verstanden, sondern dass wir das, was gesagt wird, auch erfassen. Es ist wie mit einer fremden Sprache. Am Anfang verstehe ich nur ganz wenig oder vielleicht gar nichts, ich höre das, aber schon im Hören erschließen sich mir Zusammenhänge. Dann vermute ich, dass es dieses oder jenes bedeutet. Wenn ich aber einen Ausleger habe, dann weiß ich es. Und so ist es auch mit geistlichen Dingen. Und es ist nichts Ehrenrühriges, oder dass man sagt, ja, wenn einer ein Prophet ist, muss er das doch wissen. Nein, ebenfalls als Prophet, als Sprachrohr Gottes für andere, ist man angewiesen auf die Auslegung. Nebenbei gesagt, ohne dass das dann gleich verstanden sein muss. Denn Auslegung und Verstehen, das ist nochmal was anderes. Hören und Auslegen ist der erste Schritt, Auslegen und Verstehen der zweite Schritt. Wo finden wir das? Zum Beispiel bei den Jüngern. Natürlich. Sie hörten, Jesus erklärt es ihnen, er legt es ihnen aus, aber Verstand haben sie es wirklich erst durch den Heiligen Geist, nach der Auferstehung. Verhandle nicht unser Herz in uns. Oder Petrus, dann schon lange nach Pfingsten, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Das hatte er sowohl in der Schrift gelesen, als auch von Jesus ausgelegt gekriegt, aber in sein Herz gefallen ist es erst durch die persönliche Begegnung mit dem Geist Gottes, durch das direkte Öffnen des Herzens von Gott her. Das ist dermaßen wichtig, weil es so viel Todes, ich sage nicht mal Totenglauben gibt, das ist eine Sache, die sich gegenseitig ausschließt eigentlich, aber tut Religion. Man sammelt Wissen, man benutzt Auslegungen und doch ist es ohne Leben und befruchtet nicht das Herz. Ihr Lieben, wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Wirklich, wir können nicht sagen, oh, okay, ich war im Gottesdienst, hatte erst nichts verstanden, aber dann hat er das ja ganz gut erklärt. Ich glaube, also jetzt, so wird es schon sein. Das ist schon ein Schritt, aber das ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich überführt bin vom Geist Gottes, dass das Wort in meinem Herzen lebendig wird. Ja gut, in meinem ist das lebendig. Ich darf da wirklich auf Dinge zurückgreifen. Ich habe unter anderem ebenfalls diese, meine alte Bibel, genommen, weil ich darin mir alle Anmerkungen am Anfang meines Glaubenslebens, inzwischen notiere ich mir nicht mehr alles, am Anfang meines Glaubenslebens eingeschrieben hatte. Und zwar vor allem Verbindungen, die mir damit lebendig geworden sind. So auch heute wieder. Und ich greife auf das zurück. Aber das nützt dir erst was, wenn du selbst es verstanden hast. Wenn es selber durch den Geist lebendig geworden ist. Und wenn das in diesem Gottesdienst geschieht, mach dir eine Notiz in deine Bibel. Bitte nicht in diese, die hier vorne steht. Deswegen werbe ich darum, dass jeder seine Bibel mitbringt. Und der Engel antwortete, dieses sind die vier Winde des Himmels. Dieses, ich glaube, die bessere Übersetzung, sind die vier Geister des Himmels. Oh. Die vier Winde des Himmels, ja, das kennt man ja, die Windrose. Da sind die früher so bausbäckig sogar drauf gemalt worden bei den alten Seemännern. Der Nordwind und der Südwind und so weiter. Warum ich überzeugt bin, dass es die bessere Übersetzung die Geister des Himmels ist. Warum? Als zwei nach Norden fahren. Da ist er mehr nötig, oder? Nebenbei gesagt, dort wohnt die, also bevölkerungsstärkere Teil der Menschheit, nördlich von Jerusalem. Vielleicht deswegen. Nein, ich glaube nicht deswegen. Zunächst ist zu beachten, wieso gibt es mehrere Geister? Es gibt nicht nur einen Geist Gottes. Richtig. Und wieso hier vier? Nein, weil das nicht die vier Geister Gottes, sondern die vier Geister des Himmels sind. Bitteschön, steht alles hier. Versteht ihr? Das wird immer so verwischt. Gerade zwei Kapitel vorneweg haben wir von den sieben Geistern Gottes gelesen, so wie wir das in der Offenbarung wiederlesen. Dieses sind die sieben Geister Gottes. Und die vier Geister des Himmels, das ist was anderes. Logisch. Gott und der Himmel ist nicht dasselbe. Die vier Geister des Himmels, und das meint nicht den Himmel als Existenzort Gottes, sondern das, was wir hier als, oder was die Engländer als Sky bezeichnen würden, nicht als Heaven. Die Atmosphäre, die vier Geister der himmlischen Atmosphäre. Die ziehen aus mit verschiedenfarbigen Rosen und entsprechenden Streitwagen. Zu welchem Zweck? Ja, und was machen sie dort? Um zu kämpfen. Um zu kämpfen, das Werk Gottes auszurichten, das merkt man nämlich am allerletzten Satz. Siehe diejenigen, welche nach dem Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Lande des Nordens. Und das lässt sich genauso übersetzen, stillen meinen Zorn. im Lande des Nordens. Also lassen meinen Geist, also dann den Geist Gottes Ruhe finden, durch Stillen meines Zorns. Und das heißt, dass Gott die Geister des Himmels, und das ist was Physisches, das ist nichts Metaphysisches. Man kann fast sagen, was Physikalisches, also was nicht in der unsichtbaren Welt des Geistes sich abspielt, sondern in zwischen Himmel und Erde. Aber wirklich trotzdem auf eine übernatürliche Weise, dass dort seine Mächte unterwegs sind. Das, was wir im Moment erleben, was wir vor 10 Jahren erlebt haben, was wir vor 20 Jahren erlebt haben. Dass Gott nochmal Himmel und Erde erschüttert, das ist das. Und in einer Nacht fällt der Kommunismus. Und an einem Vormittag fällt der Stolz des Westens. Und in einem Tag fällt die Herrschaft des Islam. Das ist, dass der Geist Gottes Ruhe findet. Das ist das, was wir lesen können, zum Beispiel in den Psalmen. Dass gefleht wird und dass es einen Tag gibt, wo Gott das Rufen der Elenden beachtet. Und das ist so ein Tag gewesen. Oder eine Nacht gewesen. Wo etwas in der unsichtbaren Welt losgegangen ist, was die sichtbare Welt verändert hat. Was war denn das Land des Nordens damals? Natürlich. Babylon, Persien, Medien, Griechenland. Diese großen Mächte und der Süden, Ägypten, erschüttert worden. Die Weltgeschichte hat sich in dieser Zeit verändert. So real, wie sie sich heute verändert. So real, wie sie sich vor 20 Jahren verändert hat. Die Weltgeschichte wird verändert und erschüttert durch die unsichtbaren Mächte Gottes, die er aussendet zu seiner Zeit. Und er tut nichts, ohne dass es vorher seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Das ist für mich eine der faszinierendsten Zusagen Gottes. Gott tut nichts, ohne dass es vorher seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Einer zumindest hat es gewusst, was passiert. Dass es diese Erschütterung der Welt geben wird. Ich habe vorige Woche, als ich meine Mutter besucht habe, direkt vor Ostern, mit der Nachbarin gesprochen, die uns immer wieder auch gedient hat und für das Werk gespendet hat. Und sie erzählte mir etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Sie sagt, Frank, weißt du, dass dein Vater immer wieder gesagt hat, ihr Lieben, er war ja Leiter einer großen Gebetsarbeit, macht euch keine Sorgen, der Islam wird fallen. Sie haben oft für die Verfolgten gebetet. Und für alle war das fest, dass das eine unerschütterliche Religion ist. Man hat noch vor wenigen Monaten damit gerechnet, dass der Islam ganz Europa überrollt. Jetzt sieht man, dass es in sich erschüttert ist. Wie jede andere Sache auf der Welt. Wer hätte vor 25 Jahren sich vorstellen können, dass der Kommunismus jemals würde zerbrechen? Wer hätte denken können, dass die westliche Welt mit ihrer wirtschaftlichen Macht mal so zu Boden geht? Niemand. Und Gott kann diese Dinge erschüttern in einem Nu. Und er lässt es Menschen wissen. Diese Erschütterung, die über Amerika gekommen sind vor 10 Jahren, haben Männer Gottes prophezeit. Wirklich, bis ins Detail. Solche Bekannten wie David Wilkerson hat dieses Gericht Gottes über sein Land bezeugt. Da hat man gedacht, na gut, war ja früher mal ein toller Mann, aber jetzt, wenn er alt geworden ist, wer weiß, was er alles so erzählt. Haben schon viele Unheil prophezeit. Aber das sind Offenbarungen, die Gott seinen Propheten gibt. Ich möchte ein Mann sein, dem Gott solche Dinge anvertrauen kann, die er zu tun gedenkt, dass ich zumindest weiß, was die Zeit geschlagen hat. Es waren nicht viele, es waren nicht Millionen Gläubige, es waren noch nicht mal Tausende. Vielleicht kann man sagen, es waren ein paar Dutzend. Nur bis zum heutigen Tag ist diese Realität erkennbar. Und es wundert mich, dass man über solche Texte weggeht, die Gott uns gegeben hat zur Offenbarung. Und einfach so lässt, umschifft und predigt ein paar wenige, Versatzstücke, weil sich die leicht predigen lassen, weil man damit weder aneckt noch irgendwo schief liegen kann, denkt man. Wo ist dabei das Leben Gottes? Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Diese Vision ist zu Ende. Diese Offenbarung, dass Gott etwas losbricht, was das Land des Nordens erschüttern wird und was ihm selber Ruhe verschafft. Ihr Lieben, ich will das als Letztes nochmal dazu sagen. Gott hat keine Ruhe, wo Ungerechtigkeit ist. Viele Menschen wundern sich und sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott nicht eingreifen? Ja, wie? Wie? Er ist souverän, er kann handeln, wann und wie er will. Aber denken wir nicht, dass er ruhig ist über Ungerechtigkeit. Denken wir nicht, dass er über Gewalttat wegsieht. Er ist beunruhigt, wirklich beunruhigt. Der Geist Gottes ist in Unruhe über diesen ganzen Terror dieser Welt. Und es kommt eine Zeit, wo er sich wieder Ruhe verschafft, indem er Gerechtigkeit hervorruft. Eben, das haben wir erlebt, die diesen Fall des Kommunismus erlebt haben. Und das kann man immer wieder sehen. Das haben unsere Großeltern erlebt, als der Nationalsozialismus gekippt ist. Und das kann man heute erleben in den Ländern. Es ist lahm. Und so verschafft Gott sich von Zeit zu Zeit Ruhe für seinen Geist, indem er die Ungerechtigkeit beendet und das Gewaltige erschüttert. Das ist wichtig. Das muss uns Ruhe geben, weil wir selber ja mitleiden und weil wir selber mit in Unruhe versetzt werden über diese Gottlosigkeit und Gewissenlosigkeit, die auf dieser Welt herrscht. Hier und dort. Wenn Paulus sagt, wer wird geärgert und ich brenne nicht, dann ist das ein apostolisches Kriterium, dass ein Mann Gottes erfasst wird von dem Bösen, was anderen widerfährt. Und man kann dort schwer ruhig sein. Und doch, wir kennen diese Stellen im 1. und 2. Korintherbrief, wie das Leiden eines Apostels eben immer mit einem Drunterstellen ist. Ein Niedergeschlagen werden und doch nicht umkommen. Und zwar deswegen nicht, weil am Ende Gottes Sache und Werk steht. Das muss uns begleiten durch diese schwierigen Zeiten, wo wir es kaum aushalten können, wo man aus der Haut gehen könnte, wo man schreien könnte, weil wir dieser Ungerechtigkeit ausgesetzt sind. Dann stille halten, sagen, Herr, du hast die Rache. Und dann hört er das Schreien der Gequälten. Dann verschafft er seinem Geist wieder Ruhe. Mit dieser Tatsache, mit dieser Vision, beginnt wiederum ein anderes, eine andere Aktion Gottes. Er redet direkt zu dem Propheten. Das lesen wir eben in diesem Vers 9. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Und dann kommt eine klare Anweisung. Was sagt er? Was sagt Gott zu dem Propheten? Oder was ist dieser Abschnitt? Was ist das eigentlich? Das ist ja keine Vision, sondern ein nüchterner Auftrag, aber dann auch wieder nicht. Es ist diese berühmte symbolische prophetische Handlung. Eine symbolische prophetische Handlung ist zum Beispiel, ich gebe nochmal ein Beispiel aus der Bibel. Zum Beispiel. Dir verteilt. Genau. Das, Jeremia hat eine Menge symbolischer prophetischer Handlungen getan.
Den Gürtel, den er vergräbt.
Genau, den Gürtel, den er vergräbt am Euphrat. Und er ist dann verfault.
Die Hure zu heiraten.
Genau, Hosea, die eine Hure zu heiraten hatte. Symbolische prophetische Handlung. Jawohl. Der Siegel, der auf der einen Seite 40 Tage, auf der anderen. Genau. Und? Das Begräbnis Jesu ist ebenfalls eine symbolische prophetische Handlung. Und das wiederum hatte vorher eine symbolische prophetische Handlung. Jona, der im Bauch des Fisches ist, das Zeichen Jonas wird euch gegeben werden. Jesus ist wiederum für 3 Tage im Schoß der Erde und steht auf. Und damit wird eine prophetische Handlung in Gang gesetzt. Das ist nämlich dieses symbolische prophetische Handlung, bewirkt tatsächlich etwas. Ich sag mal, jedes Ritual, jedes göttliche und auch satanisch nachahmende Rituale bewirken ja was. Es wird eine Symbolhandlung gemacht, um etwas Größeres in Gang zu setzen. Und da ist was Besonderes dabei, dass nämlich die einzelnen Dinge dieser Handlung nicht unbedingt so verwendet werden, wie man sie sich vorstellt. Das ist an dieser Stelle ganz besonders auffällig. Was ist hier Realität und was ist symbolisch?
Ja. Ich würde sagen, dass also diese Leute dort zusammen ist Realität.
Ja, nicht nur die Leute. Von diesen Leuten Gold und Silber zusammen.
Ja, das ist auch dazu gemacht.
Das ist Realität. Der Auftrag heißt, geh zu diesen Leuten und hol von denen Silber und Gold. Und mache eine Krone. Das ist Realität. Und? Nee, setze sie auf das Haupt, aber dann trägt er sie nicht mit sich rum, sondern dann wird sie im Tempel niedergelegt werden. Richtig. Und? Und diese Krönung setzt ein Werk in Gang, was bis auf den heutigen Tag in Gang ist. Was denn? Was für ein Werk? Natürlich, Jesus ist König. Und was heißt das? Es geht ja weiter. Also, das Faszinierende ist, siehe ein Mann, also symbolisch ist auch der Hohe Priester, dessen Name Jeschua ist. Es kommt ein anderer Hoher Priester, der wird Spross genannt sein. So spricht der Herr der Herren, sagt, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, wird von seiner Stelle auf Spross. Das ist nicht mehr dieser Priester Jeschua, an dem wird das symbolisch vollzogen, aber dann Spross genannt, Nachkomme genannt. Es sprost einer, Reis Isais, Jeschua genannt. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. In dem erfüllt sich die ganze Prophezeiung des Sacharja. Und zwar in folgender Weise. Er wird den Tempel des Herrn bauen. Er wird Herrlichkeit tragen. Er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Welchen beiden denn? Keine Stelle der Schrift legt sich selbst aus. Epheser 2, Vers 14 und 15. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Zäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzung weggetan hatte, auf dass er die zwei, nämlich Beschneidung und Unbeschnittensein, in sich selbst zu einem neuen Menschen schuf. Das ist in Gang gesetzt durch diese symbolische Krönung des alttestamentlichen Priesters Jeschua. An diesem Moment, dass der Prophet gehorsam ist und zu seinen Mitgenossen geht und die gehorsam sind und von ihrem Hab und Gut geben und der Prophet weisungsgemäß eine Krone macht und diese auf das Haupt Jeschua setzt, wird eine prophetische Sache in Gang gesetzt, die bis auf den heutigen Tag wirkt. Das nämlich beide wird Frieden zwischen ihnen beiden sein, die damals noch getrennt waren. Deswegen die Weggeführten. Die Weggeführten. Und ich, das wird uns nicht erläutert, wie überhaupt selten in der Schrift uns solche Zerwürfnisse erläutert werden. Ich bin mir sicher, die Leute, die dort genannt werden, sind Menschen, die in Streit waren, weil ihre Herkunft unklar war. Der eine Priestergeschlecht, die anderen durch die Wegführung mit dazugekommen. Du gehörst ja eigentlich gar nicht zu uns. Und dort wird Friede sein. Und das ist das, was bis auf die heutige Zeit wirkt. Glauben in Jesus Christus verbindet Heiden und Juden in einem Geist zu einem Leib. Und insofern sind wir Mitteilhaber der Verheißung Gottes und nicht mehr ohne Gott in dieser Welt. Und solche Dinge werden durch prophetische Handlung angestoßen. So wie der Zorn Gottes gestillt wird durch das Ausgehen der Geister des Himmels, dass also dieser realen politischen Veränderung eine Veränderung in der Welt Gottes vorausgeht, so werden Dinge im Heilsplan Gottes angestoßen durch unser Mitwirken. Und deswegen, ihr Lieben, ist es eben nicht beliebig, ob wir gehorsam die Dinge Gottes tun oder sagen, naja, was werden die anderen Leute denn dazu sagen? Und vielleicht kann das ja jemand anders machen. Und ich traue mich nicht und so weiter und so weiter. Es gibt tausend oder Millionen Gründe, solche Aufträge Gottes nicht zu tun. Der Verstand und das Fleisch sträubt sich immer gegen solche Sachen. Und Fleisch meint wirklich unsere eigene Natur. Sagt, das kann man nicht machen. Das werden die anderen darüber reden. Kannst du jetzt nicht betteln gehen und noch Gold und Silber hoppeln und eine Krone machen. Wo steht denn im Gesetz, dass ein Priester eine Krone trägt? Na nirgends. Er hat den Kopfbund. Und wieso eine Krone? Weil auch das deutlich wird, dass Jesus Christus sowohl Priester als auch König ist. Aber das gab es vorher niemals. Aaron war Priester und nicht gleichzeitig der Leiter des Volkes. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und der König nach seinem Herzen und hatte Zadok als hohen Priester. Hier wird das erste Mal jemand auf Gottes Auftrag hin, als Priester auch gekrönt. Und damit ist Jesus der Mittler eines neuen Bundes und in ihm ist alles verändert. Worum es mir hierbei geht, ihr Lieben, wenn jemand von uns einen Auftrag Gottes kriegt, und ich sage zur Entlastung, das ist am Ende, nach einem angemessenen Training dieses Propheten, kriegt er diesen Auftrag. Bitte, lass uns eingedenk sein, wie wichtig das ist und was für eine entscheidenden Konsequenzen das hat, solche prophetischen Handlungen, zu denen Gott uns drängt, dann auch zu tun. Wenn Jeremia nicht diese ganzen Zeichen getan hätte, hätte das Volk keine Schuld beim Untergang und das ganze Blut des Volkes wäre auf Jeremia gelegt worden. Wenn Hosea nicht diesen Angang sich angetan hätte, eine Hure zu heiraten, wäre er nicht so verachtet gewesen, denn wer heiratet ohne Verachtung eine Hure? Aber er hätte diese letzte Warnung an das Volk zurückgehalten und das Blut des Volkes wäre auf ihm gewesen. Wenn Jesus in Gethsemane zurückgewichen wäre und gesagt hätte, es ist mir zu schwer, Vater, lassen anderen das machen oder ändere doch bitte deinen Willen, dann wären wir bis heute nicht erlöst worden. Ich sage das mal so, wenn. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir nicht so Gott dienen und gehorchen, wie er es aufteilt. Und andersrum, wie oft, wenn wir gelernt haben, in dieser prophetischen Weise unser Leben zu führen, wie oft greift Gott in unser Leben ein und wir wundern uns, auf welche außergewöhnliche Weise Dinge in Gang gesetzt werden. Es war ein schwieriger Weg, den ich in dieser Region gegangen bin. Und ich bin glücklich darüber, dass ich ihn weiter und weiter und weiter gegangen bin. Ich habe das einigen Mitarbeitern gesagt, dass dieses Missionswerk hier ist, war nicht Gottes erster Plan. Ich habe das prophetische Wort, das Gott über meinen Mentor ausgesprochen hat, gehört und habe gesehen, wie er innerlich zusammengebrochen ist darunter, weil das Wort so groß war, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Der Segen soll ausgehen bis an die Enden der Erde und du sollst dienen in fremden Ländern. Und ich bin an diesem Abend erschüttert worden. Es ging dort nicht um mich. Ich sage, Herr, was auch immer es ist, ich bin bereit, als Ersatzmann zu stehen, wenn irgendwie dieser Bruder jemanden braucht. Ich habe damals, so klein bin ich gewesen. Und er war so ein Mann Gottes. Ich dachte, wenn er mich, oder wenn du mich gebrauchen kannst, und das Werk ist so groß, als dass er es machen kann, dann wäre ich bereit, da mitzudienen. Er ist aus diesem Werk hinausgetreten. Oder hat sich hinlocken lassen zu einer kleinen Sache, die im Umkreis groß aussieht, aber die diese Wirksamkeit, die damals Gott ausgesprochen hatte, nicht hat. Warum sage ich das? Gott kann auch aus einem Versager was machen, wenn er nur gehorsam ist, wenn er nur bereit ist zu gehen. Und Gott kann große Dinge von jemandem wegnehmen, wenn er aus welchen Gründen auch immer sich weigert, diese Schritte zu tun. Wieder ein Beispiel. Wenn Gott einen Mann von den Propheten sendet, um Ahab zu warnen, und der sagt zu seinem Prophetenkollegen, einer von den Söhnen der Propheten, heißt es dort, das waren nicht die Kinder oder Nachkommen, sondern das waren die Prophetenschüler, schlage mich doch. Und er sagt, ach, das mache ich nicht. So, ich habe bestimmt ein frommes Gesäusel dazu, ich kann doch keinen Mann Gottes schlagen. Dann sagt der andere, so wird der Herr dich schlagen. Oder wird ein Löwe dich, finde ich, schlagen. Also das ist passiert. Er geht und den Löwe reißt ihn in Stücke. Und dann geht er zum nächsten und sagt, schlage mich doch. Und der schlägt und verwundet ihn. Und er verhüllt sein Gesicht und geht zum König und sagt, ach König, in dem letzten Kampf hat mir einer seinen Gefangenen anvertraut und ich sollte den bewachen. Und ich hatte aber hier und dort zu tun, als ich zurückkam. Dann ist er abgehauen. Jetzt bin ich auch noch verletzt worden. Pfeffer war recht. Ja, hast du dir selber zuzuschreiben. Du bist der Mann. Gott hat dir den Syrerkönig anvertraut als Gefangenen und du hast ihn entkommen lassen. Du wirst geschlagen werden. Das ist so ein Beispiel. Wirklich, das ist in mein Kinderherz gefallen, als ich diese Geschichte gehört habe. Ich bin so froh, dass unsere Eltern uns alles, die ganze Schrift, mitgeteilt haben. Nicht bloß ein paar Geschichten, so, die alle anderen auch kennen. Ich habe mich erschrocken und gedacht, das ist ja ein schwieriger Auftrag, einen anderen zu verletzen. Und wenn man es nicht macht, verliert man selber sein Leben. Das kann passieren, dass Gott uns außergewöhnliche Aufträge gibt. Es kann auch passieren, dass Leute verführt werden und denken, es ist Gottes Auftrag. Ich sage es mal ganz nebenbei. Aber es ist so viel Angst, dass man denkt, oh, das muss vom Teufel sein. Und es wird so moralisch gesehen und nicht geistlich. Und deswegen, wenn wir solche Beispiele in der Schrift haben, es gehört auch unter Umständen dazu, jemanden zu schlagen und zu verletzen. Zu den Werken Gottes. Heute würde man sagen, oh, gleich ins Gefängnis. Geht überhaupt nicht. Lieber im Gefängnis, als Gott nicht gehorcht. Ja, natürlich, sag mal, zum Glück gibt es ja keinen Löwen mehr, also kann man sich so eine brutalen Sachen ja auch schon sparen, da kann einem ja nichts mehr passieren. Dann hat Gott wahrscheinlich einen Löwen auf 4 Rädern in petto. Und der Frieden wird zwischen ihnen beiden sein. Mit dieser Symbolhandlung, mit diesem prophetischen, mit dieser prophetischen Aktion wird etwas in Gang gesetzt, was bis heute wirkt. Und die Krone, und damit kriegt diese reale, geschafft, also die gehandwerkte Krone noch eine zusätzliche Bedeutung. Das war die symbolische, prophetische Bedeutung, dass der Priester gekrönt war und damit der Spross prophetisch herbeigerufen wird. Aber sie hat auch noch eine praktische Funktion. Nämlich, und das finde ich so gut, man könnte nämlich denken, ach, die armen Leute, nur für eine Symbolhandlung mussten sie dann ihr Geld geben. Könnte man hinterher die Krone nicht wieder zerschmelzen und ihnen zurückgeben? Gibt ja solche Sachen, dass man sagt, Gott hat was Außergewöhnliches von mir verlangt, kann ich das wieder zurückkriegen? Ich habe das vor Jahren wirklich mal so erlebt. Gott hat mir aufs Herz gelegt, in eine Familie, die in großer existenzieller, unverschuldeter Not war, zu unterstützen. Zunächst habe ich bei Menschen geworben, ihnen diesen Fall vorgestellt, die hätten leicht dieser Familie beistehen können. Und keiner war dazu bereit. Aber Gott hatte mir das aufs Herz gelegt, als ich überlegt habe, wie kann ich das machen? Und es gab nur eine einzige Möglichkeit. Ich habe ein einziges Erbstück von meiner Mutter gekriegt. Und ich habe das damals verkauft. Da hatte sich in meinem Gottesfeld interessiert, ich sage das mal, es war ein durchaus wertvolles Musikinstrument. Und er hatte mich gefragt, ob ich das ihm nicht verkaufen wollte. Und ich habe gesagt, geht gar nicht, aber gar keine Umstände, das ist mein einziges Erbstück. Und dann hat Gott mich erinnert, das könnte verkauft werden. Damit kannst du die Not dieser Familie wenden. Er hat gesagt, okay, wenn das niemand anders, dann opfere ich das. Dann habe ich das verkauft und habe das Geld komplett gespendet. Einige Jahre später ging mir es finanziell vergleichsweise gut und habe ich versucht, das zurückzukaufen. Es ging nicht. Ich habe es dann noch ein zweites Mal versucht. Es ging nicht. Das, was ich gegeben habe, ist gegeben. Wenn ich ein Opfer gebracht habe, kann ich das Opfer nicht mehr auslösen. Es gibt andere Sachen, die kann man auslösen. Es gibt Opfer, die könnte man auslösen, aber nur in der Situation, dass man nämlich ein Fünftel rübergeht. Aber es gibt Sachen, die kann man nicht auslösen. Diese Krone war nicht mit auslösbar. Das Geld war gegeben und ist es dann weg. Nicht? Nein, nicht, natürlich. Meine Kinder schütteln schon den Kopf, die wissen das nämlich. Erstens, von diesem Tag an ist unsere Familie, immer wenn sie in Not geriet, und nicht nur einmal sind wir in Not geraten, immer auf dieselbe übernatürliche Weise versorgt worden. Immer. Das wirkt bis zum heutigen Tag fort. Und das hat mir eine Freimütigkeit gegeben. Und dasselbe passiert hier mit diesen Leuten, ihr Lieben. Und zwar steht hier, die Krone aber soll dem Kelem und dem Tobia und Jedaja und der Güte des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Herrn. Die ist dann dort und erinnert an diese Leute mit dem freigebigen Herzen, weil das nicht selbstverständlich ist, dass Gott Dinge und Finanzen in die Hand kriegt. Es gibt ein Lied, das heißt, mein Vater ist reich an Silber und Gold, sein sind alle Schätze und Reiche der Welt. seinen Sinn, die Juwelen und so weiter. Das stimmt, Gott hat das alles geschaffen. Und Gott hat schöpfungsmäßig gesehen unerschöpfliche Güter. Aber praktisch für den Dienst hat er nur das, was Männer Gottes oder Frauen ihm weihen. Die Finanzmittel oder die physischen Möglichkeiten Gottes sind erschöpft. Also es begrenzt ist das bessere Wort. Sind begrenzt. Er zaubert dort nicht eine Krone aus dem Nichts. Er fragt, ob Menschen bereit sind, etwas zu opfern. Und sie waren bereit und es bleibt ihnen ein Gedächtnis bestellt. Bis auf den heutigen Tag ist der Name dieser Männer im Buche des Lebens geschrieben, um ihrer guten Werke willen. Ob die sich dessen bewusst gewesen sind damals? Ich glaube es nicht. Es wundert mich immer, wie Menschen in dieses Buch des Lebens kommen. Die kamen dadurch, dass sie was geopfert haben. Und zwar nicht, weil es von ihnen ausging, weil sie sagen, so, weil wir so Leute sind, die sonst nichts für Gott tun, spenden wir jetzt mal was. Sondern, weil Gott es begehrt hatte. Wie zum Beispiel im Neuen Testament. Der Esel. Der Esel. Da kommen zwei Jünger und gehen und binden den Esel los. Und wenn sie gefragt werden, was macht ihr hier? Das soll ich sagen, Entschuldigung, wir bezahlen später. Der Herr braucht ihn. Und sie gehen mit dem Esel weg. Sowas muss man mal miterlebt haben. Wirklich. Hermann Riefle, der Gründer von Jugendmissionswerk Altensteig, hat eine ähnliche Geschichte mit dem Berg erlebt, wo dieses Zentrum aufgebaut ist. Ich möchte das Haus kaufen. Ja, das Haus kannst du kriegen. Und den Berg dazu. Der Berg stand nie zum Verkauf. Ich kaufe den Berg. Den verkaufe ich aber nicht. Ich habe es geträumt. Dann sollst du ihn haben. Wie kam das denn? Erzählt er das, wie diese Geschichte kam? Gott hat ihm einen Traum gegeben, er wird diesen Berg kaufen. Und als er das erwähnt bei dem Mann, dann soll er ihn haben. Warum? Das weiß niemand. Wenn sie ihn geträumt haben, dann sollen sie ihn haben. So. Der Herr bedarf ihn. Hier hast du es. Das ist nicht selbstverständlich, dass Menschen solche Haltung haben. Und Gott stiftet ihnen ein Gedächtnis. Wenn Gott uns mal fragt, mein lieber Frank oder Deborah oder wer auch immer, gibst du mir das? Dann kann ich sagen, nein, ich brauche das selber. Ich habe doch meine Alterssicherung mit Mühe und Not zurückgelegt. Oder ich kann sagen, bitteschön Herr, wenn du das brauchst, mit Freuden. Ich habe nichts in die Welt reingebracht, ich werde eh nichts rausbringen. Da wird er sagen, gut, stimmt, du wirst nichts rausbringen, aber ich habe für dich schon was bereitet. Und das ist dein Gedächtnis. Wirklich mit dieser Haltung, lasst uns, wenn wir was geben, bitte geben. Nicht so gezwungenermaßen. Schon wieder das Kollektenkörbchen. Kann man das nicht an mir vorbeilaufen lassen? Ja, natürlich. Wir sind ja alle arme Leute, natürlich. Ich glaube nicht, dass das begüterte Leute sind. Ich glaube auch nicht, dass sie dafür ihr Haus verpfänden müssten oder so. Das war da und das haben sie gegeben, aber sie kriegen es auch nicht zurück. Wir würden sagen, ja, Symbolhandlung vorbei, dann kann man das zurücknehmen. Genauso wenig, wie man das Salböl vom Kopf wieder runterwischt und in die Flasche zurücknimmt. Das ist dann ausgegossen. So ist das, was wir Gott geben, weg in seiner Hand. Er verfügt dann darüber. Ihnen zum Gedächtnis und der letzte Vers. Und Entfernte werden kommen und am Tempel des Herrn bauen und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu euch gesandt hat. Wen denn? Wer ist denn dieses mich? Ich sag's mal, es ist die vierte Form prophetischen Dienstes, die uns hier begegnet. Das ist eine Prophezeiung, die sich wieder von dort heraus erklären lässt, also vom Ablauf her, sondern das ist ein Wort Gottes gesprochen. Ich sage immer zeitlos. Es gibt jemand, der wird sagen, oder auf den ist dieses Wort ein lebendiges Wort. Ihr werdet wissen, dass der Herr mich gesandt hat. Das und das wird geschehen und ihr werdet wissen, dass der Herr mich gesandt hat. Wie soll ich sagen? Ich sage es mal etwas salopp. Das ist ein prophetischer Joker. Andere Dinge sind auszulegen, sind hierhin oder dorthin bezogen. Aber das ist ein Wort, was innerhalb dieses prophetischen Prozesses ausgesprochen wird. Das wird zu einer bestimmten Zeit optional zu ziehen sein. Ich sage es mal so, wie uns das später bei Jesus begegnet. Er zieht bestimmte Aussagen, prophetische Aussagen. Wenn er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Oder wenn Paulus in den Briefen sagt, wie geschrieben steht, und bezieht sich dann und reißt für homiletische, also für auslegerische Grundsätze Dinge aus dem Zusammenhang. Es gibt ja so Auslegungsrichtlinien, wie man eben das Wort auszulegen hat. Und da wundere ich mich immer, dass die Apostel und Propheten das sich an diese Grundsätze überhaupt nicht halten. Sondern wie der Geist ihnen eingibt, reihen sie Vers oder Halbvers und Halbvers. Und es ist ein lebendiges Wort. Und hier haben wir so ein lebendiges Wort. So ein Vers. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr mich gesandt hat. Das ist nicht Zacharia, das ist nicht Jeschua und das ist noch nicht mal der Messias. Entfernte werden am Tempel des Herrn bauen. Das war für die damaligen Juden ein Ärgernis. Wirklich. Da waren ja bloß 40.000 gezogen aus Babylon, um den Tempel des Herrn zu bauen. Entfernte werden kommen. Wir haben den doch jetzt aufgebaut mit Esra. Wir haben doch uns endlich von Haggai und Zacharia motivieren lassen. Wieso den dann noch Entfernte? Das ist ein Wort, was auch in die heutige Zeit zieht. Heute wird der Tempel des Herrn von Entfernten gebaut. Von Leuten aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Vietnam, aus Kenia. Nicht nur von Juden oder von den langgläubigen deutschen reformatorischen Christen. Der Tempel des Herrn wird gebaut von weit entfernt. Das ist gut. Das ist lebendig. Das ist wichtig. Und dies wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme des Herrn eures Gottes hören werdet. Oha! Und wenn nicht? Dann wird es nicht geschehen. Ist uns das mal bewusst geworden? Es gibt eine Fülle der Verheißungen Gottes, die nicht automatisch, sondern optional sind. Wer glaubt, wird gerechtfertigt werden und nicht wer es hört. Das ist optional. Das heißt, wer es nicht glaubt, der kann es 20 Mal hören und es nützt ihm nichts. Und dieses Wort, dass der Tempel des Herrn gebaut wird, wird geschehen, wenn er fleißig auf die Stimme des Herrn eures Gottes hört. Das möchte ich mitnehmen. Die vorliegende Woche hören wir auf die Stimme Gottes. Nehmen wir sein Wort ernst. Dann wird sein Werk, sein Tempel gebaut werden. Wenn nicht, sind wir nicht dabei. Gibt es andere, die hören. Vater, hilf uns, dass wir mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Sein, mit Körper, Seele und Geist vor dir sind, dir zur Verfügung, dir zur Ehre, in deinem Wort wandeln, in deiner Kraft laufen, mit deiner Hingabe leiden und in deine Herrlichkeit hinein überwinden. Dazu segne uns in dem heiligen Namen Jesu Christi. Amen.